NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Es ist merkbar, unsere Ernährung befindet sich im Wandel. Viele Menschen essen weniger Fleisch. Manche trinken mit Freude Smoothies, also selbstgemachte Säfte. Und andere achten auf bestimmte Zutaten beim Kochen, wie zum Beispiel Chiasamen. Viele der Lebensmittel in unserer Ernährung gab es früher bei uns noch nicht. Andere verschwinden immer mehr aus unserem Essen. Wie wichtig ist eine gesunde Ernährung geworden? Wie hat sie sich verändert? Und was werden wir in Zukunft essen? Ernährung im Wandel. Darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Ein weiteres Thema in der Sendung: die Wirkung von Anerkennung durch andere Menschen. Wem nutzt ein Lob eigentlich wirklich? Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Wann haben Sie das letzte Mal bei der Arbeit den Satz gehört: das hast du richtig gut gemacht? Schon länger her? Dann versuchen Sie mal, sich daran zu erinnern. Was hat das Lob, außer dass Sie sich darüber gefreut haben, mit Ihnen gemacht? Und was mit anderen Menschen, die vielleicht mitbekommen haben, dass Sie gelobt wurden? Forscher haben das genauer untersucht. Sie wollten wissen, wie und bei wem sich die Anerkennung tatsächlich auch in der Motivation niederschlägt. Ursula Storost mit Ergebnissen.
Jemand steht auf der Bühne und bekommt Applaus. Das freut ihn. Aber motiviert es ihn auch, seine Leistung zu verbessern? Nicht unbedingt, sagen Forscher der Universität Konstanz. Um zu untersuchen, ob Anerkennung Menschen motiviert, machten sie ein Experiment mit Studienanfängern, erzählt Nick Zubanow, Professor für Betriebswirtschaftslehre.
In jeder Gruppe waren etwa 25 bis 30 Studenten. Die 30% der besten Studenten in jeder Gruppe lobten wir. Wir sagten einfach: für die allererste Seminararbeit haben Sie das richtig gut gemacht.
Für das Experiment wurden zwei Kontrollgruppen gebildet. In der einen wurde gesagt, wir werden die besten Studenten auszeichnen. In der anderen wurde gar nichts versprochen.
Sondern wir lobten die Besten im Seminar, ohne es vorher anzukündigen. Und das Lob hatte auch nichts mit einem Preis, mit Geldgewinn oder einem Karriereversprechen zu tun. Es war nur der Satz: gut gemacht, aber eben ohne vorherige Ansage.
Ein weiterer Teil des Experiments bestand darin, dass die Forscher die Studierenden nicht etwa in einem Zwiegespräch, sondern vor all ihren Kommilitonen lobten. Jenen Kommilitonen, die nicht zu den Besten gehörten.
Wir bauten unseren Versuch so auf, weil auch im wahren Leben sehr oft Lob und Anerkennung so ausgesprochen werden. Da sagt man auch einfach: Mensch, prima, das hast du gut gemacht.
Das Ergebnis der Studie war, dass diejenigen Studierenden, die als Beste gelobt worden waren, ihre guten Leistungen danach zwar beibehielten, aber nicht weiter steigerten. Es gab bei der nächsten Prüfung keine Veränderung, also keine weitere Motivation für mehr Leistung. Aber, so Nick Zubanow,
die Studenten, die nicht gelobt worden waren, aber gehört hatten, dass andere gelobt wurden, verbesserten ihre Leistung signifikant.
Und zwar vor allem jene, die im mittleren Leistungsbereich lagen. Ihre nächsten Tests fielen deutlich besser aus. Als eine Ursache dafür vermuten die Forscher, dass das Lob für die besten Studienanfänger den anderen Anhaltspunkte dafür liefert, welche Leistungsnormen in einem Seminar überhaupt gefordert sind.
Wenn sie mitkriegen, dass jemand für seine akademische Leistung gelobt wird, lernen sie sofort: aha, das ist hier die Norm. Wenn also jemand anderes gelobt wurde, lernen sie sofort, dass ihre eigenen Leistungen unterhalb der Norm liegen.
Anders als bei Wettbewerben, zu denen ohnehin nur Hochmotivierte antreten, die von vornherein bereit sind, hart zu arbeiten, ging es bei dem Experiment darum, die Motivation der breiten Masse zu untersuchen. Das Ergebnis, dass die Studienanfänger im mittleren Leistungsbereich durch das Lob der Besten profitieren, kann man, so Nick Zubanow, auch auf andere Bereiche übertragen.
Wenn ein Unternehmen die Mitarbeiter, die im mittleren Leistungsbereich liegen, motivieren möchte, sollten Sie in der Art und Weise loben, wie wir es in unserem Experiment gemacht haben. Öffentlich, vor den anderen und ohne vorherige Ankündigung.
Allerdings, darauf weist Florian Schramm, Professor für Personalwirtschaft in Hamburg, hin, können Lob und Anerkennung auch Tücken in sich bergen.
Wenn Sie auch die kleinsten Verhaltensänderungen, die kleinsten Leistungen schon immer mit einem Schwall von Lob versehen, dann entwertet sich das ja. Dann ist es ja nichts Besonderes mehr, dass man gelobt wird.
Lob kann unter bestimmten Umständen auch nicht motivieren, sondern genau das Gegenteil bewirken.
Wenn die Führungskraft A faktisch völlig zu Recht den geführten B anerkennt und C, D und E völlig zu Unrecht das aber nicht fair finden, dann ist das faktisch egal. Faktisch sind die dann unzufrieden. Und letztlich hat dann sozusagen die Führungskraft durch die eigentlich richtige Anerkennung eher einen Schaden angerichtet. Kann einem passieren.
Wem nutzt ein Lob? Über neue Erkenntnisse zum Motivationseffekt von Anerkennung berichtete Ursula Storost.
She's a storyteller, she creates a thousand worlds. She's a storyteller, she forges her own words. She's like no other, a treasure to be found. She's a storyteller, let her heal your mind. The road created by the moon's reflection on the sea is where you find her if you're lucky enough to pay. And the right place at the right time, and the right place.
Die Musik, die Sie hören, kommt von Ava Lee. Die CD heißt Five and a Feather. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Unsere Ernährung im Wandel. Nicht nur Kleidung, Autos, Sportarten oder Musik unterliegen Trends. Auch das, was wir essen und trinken, verändert sich mit der Zeit. Zum Beispiel gab es vor 100 Jahren weder den Latte Macchiato noch Sushi oder die sogenannten Smoothies bei uns. Aber von solchen Trends einmal ganz abgesehen, gibt es auch andere Gründe, warum sich unsere Ernährung verändert. Dazu zählen zum Beispiel neue Erkenntnisse über die Wirkung von bestimmten Lebensmitteln, vor allem aber über die Folgen ihrer Produktion für Tiere und die Umwelt. Je mehr Menschen es auf der Erde gibt, desto größer werden auch die Ernährungsprobleme auf diesem Planeten. Das ist auch Wissenschaftlern seit langem klar. Wenn die Ernährungsressourcen immer knapper werden, was kann die Menschheit in Zukunft dann essen? Hartmut Grave ist dem nachgegangen.
Zucker und Eiweiß aus großen Bakterientanks. Im Labor gezüchtetes Fleisch aus Zellkulturen. Milchersatz aus Hefe, Zucker und Pflanzenteilen. Sieht so die Zukunft auf unserem Teller aus? Wenn es nach einigen Start-up-Unternehmen in Kalifornien geht, zumindest teilweise. Sie entwickeln komplizierte Prozesse, mit denen Kleinstlebewesen wie Bakterien und Hefe unterschiedliche Grundzutaten für Lebensmittel liefern. Die Unternehmen bauen ihr Geschäftsmodell darauf, dass die Menschheit allmählich ein Versorgungsproblem bekommt. Doch Wissenschaftler widersprechen, etwa Peter Eisner vom Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung im bayerischen Weihenstephan bei München.
Wir produzieren momentan genügend Lebensmittel, um 17 Milliarden Veganer satt zu bekommen. Das heißt, an sich haben wir kein Problem, wenn wir nicht ein Drittel davon wegwerfen würden und gewaltige Mengen an Tieren produzieren würden.
Das Versorgungsproblem der Erde besteht also nicht in zu wenig Anbaufläche für pflanzliche Nahrungsmittel für zu viele Menschen, existiert aber trotzdem, was hauptsächlich an unserem immer noch übermäßig großen Fleischhunger liegt. Klar ist, wir brauchen in unserem Essen bestimmte Eiweißsorten, die unser Körper nicht selbst herstellen kann. Fleisch liefert uns dieses Eiweiß. Doch verschiedene Pflanzen stellen ebenfalls alles zur Verfügung, was unser Körper braucht, darunter auch Gewächse, die in Europa dabei achtlos übersehen werden.
Es handelt sich um eine kleine Familie von einkeimblättrigen Pflanzen, die auf der Wasseroberfläche schwimmen. Und die ganz kleinen haben auch keine Wurzeln. Das heißt, die sehen einfach nur wie runde Kügelchen ausschwimmen, aber auf der Oberfläche.
Entengrütze nennt der Volksmund das unscheinbare Gewächs, das der Pflanzenphysiologe Klaus Appenroth von der Universität Jena als Teil unserer Ernährung der Zukunft empfiehlt. Wasserlinse lautet der korrekte Name und in Südostasien wird die winzige Pflanze ganz normal auf dem Markt angeboten. Nicht ohne Grund hat der Forscher jetzt zusammen mit Ernährungswissenschaftlern und Kollegen aus Indien dokumentiert. Sie haben 6 Arten von Wasserlinsen auf Inhaltsstoffe untersucht, die für den Menschen lebenswichtig sind.
Das hat uns dann schon sehr erstaunt. Nicht nur, dass der Proteingehalt hoch und das Aminosäurespektrum der Proteine für die Menschen unglaublich gut ist. Das Fettsäurespektrum ist in einem Qualitätsniveau, was andere Pflanzen kaum erreichen.
Werden die bei uns als Entengrütze bekannten Pflanzen in Zukunft also ein Teil unserer Ernährung? Sinnvoll wäre es schon, sagen Wissenschaftler. Denn nach den aktuellen Messungen liefern bestimmte Sorten der Wasserlinse nicht nur sehr hochwertiges Eiweiß und auch Fett von großer Qualität. Hinzu kommt nach Angaben der Wissenschaftler, dass die Pflanze mehr als doppelt so schnell wächst wie die meisten anderen Kulturpflanzen. Nebenbei reinigt sie überdüngte stehende Gewässer, weil sie die Nährstoffe für ihr Wachstum aus dem Wasser zieht, das ja gewissermaßen ihren Acker darstellt. Nitrat verwerten die Wasserlinsen, aber auch Phosphat.
Die Wasserlinsen nehmen ganz stark Phosphat auf und grundsätzlich kann das Phosphat aus den Wasserlinsen wiedergewonnen werden.
Und dann an anderer Stelle wieder sinnvoll als Dünger Verwendung finden. Appenroth erforscht die Pflanze seit Jahren und setzt sich nachdrücklich für ihre großflächige Nutzung ein. Der Verfahrenstechniker Peter Eisner hat noch eine andere Lieblingspflanze, die Lupine aus der Familie der Hülsenfrüchtler. Das Eiweiß aus ihren Samen steht bereits in ganz unterschiedlicher Form in den Kühlregalen, neben Produkten aus Soja, Weizen und anderen Eiweißlieferanten. Ein funktionierendes Geschäft. Und Eisners Team hat für die Erforschung der Lupine Ende 2014 den Deutschen Zukunftspreis erhalten.
Sie können also das Protein einsetzen, genau wie Milchprotein oder wie ein Ei, und haben die Möglichkeit, so nahezu alle Lebensmittel, die Sie kennen, wo ein Ei oder Milch hereinkommt, damit auch nachzubauen.
Die Lupine und die Wasserlinse sind nur 2 Beispiele aus der Forschung, die zeigen, auf unseren Tellern muss auch in Zukunft nicht unbedingt Astronautennahrung aus Bakterien liegen. Dass trotzdem zunehmend komplizierte Imitate traditioneller Lebensmittel ausgetüftelt werden, hat hauptsächlich einen Grund. Naturbelassene vegetarische Kost trifft den Geschmack vieler Menschen nicht.
Wäre es nicht besser, wenn die Menschen einfach nur Tofu, Seitan oder was es eben auch schon alles gibt an Pflanzenproteinen zu sich nehmen würden? Da würde ich sagen, ja. Das wäre besser. Jetzt haben wir aber das Problem, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich daran gewöhnt haben, Fleisch zu essen.
Wenn die gesamte Menschheit ihren Fleischhunger in dem gleichen Maße stillen will wie derzeit die reichen Industrienationen, dann ist die Erde nach einhelliger Meinung der Wissenschaft tatsächlich zu klein. Weniger ist mehr. Allein das hilft schon, sagen die Forscher.
Es muss niemand vollständig verzichten. Und die Aufgabe, die wir jetzt bei uns sehen, ist, wenn es uns schon nicht gelingt, die Leute davon zu überzeugen, Tofu zu essen, ihnen zumindest etwas zu bieten, was auch aus Pflanzen hergestellt werden kann, was aber dem Biss und dem Genuss des Fleisches näher kommt.
Unternehmen in den USA versuchen daher, einen täuschend echten Burger aus Pflanzen herzustellen. Angeblich ist für eine perfekte Nachahmung ein Hauptbestandteil des Tierbluts entscheidend, den man auch aus Pflanzen gewinnen kann. Potenziell ein gigantisches Geschäft.
Man kann natürlich über die Sinnhaftigkeit nachdenken, ob es das wirklich braucht, dass ein pflanzlicher Burger auch wirklich den Eindruck macht, als wenn da Blut enthalten wäre. Die Industrie produziert am Ende das, was sie verkaufen kann.
Viele neue Verfahren in der Lebensmittelchemie bedienen also nur unsere Geschmacksgewohnheiten der letzten Jahrzehnte. Notwendig, um die Menschheit gut zu ernähren, sind sie eigentlich nicht.
Das war ein Beitrag von Hartmut Grave.
Begging you to stay, but now you can go away. I'm sick and tired, all my tears are dried. I was falling to the ground, and no one was around, not even you. You know it's true, oh you. Oh, oh, you took me for a fool.
Schon heute stellen viele Menschen ihre Ernährung nach gesundheitlichen oder Umweltschutzkriterien um. Und auch der Handel reagiert darauf. Nur ein Beispiel. Obst und Gemüse stammen häufiger aus biologischer und regionaler Erzeugung. Sie sind aber auch sehr viel teurer. Die soziale Schere bei uns zeigt sich also auch in den Ernährungsmöglichkeiten. Für Menschen mit wenig Geld ist es deutlich schwieriger, sich gesund zu ernähren, als für Reiche, wie Studien immer wieder belegen. Viele der besonders hochwertigen und gesunden Produkte können sich inzwischen nur noch sehr reiche Genießer leisten. Das ist auch Daniela Remus aufgefallen, als sie in Schleswig-Holstein auf das vielleicht wertvollste Fleisch der Welt gestoßen ist. Es kommt von den sogenannten Wagyu-Rindern, die eigentlich aus Japan stammen.
Im Stall von Familie Marquardt leben rund 150 Rinder. Aber nicht dicht gedrängt und in zu enge Boxen gezwängt, sondern sie liegen oder stehen in kleinen Gruppen auf frischem Stroh in einem hellen, hohen Holzgebäude. Sie haben es gemütlich. Die Mutterkühe dösen, während ihre Kälber ungelenke Bocksprünge machen, andere kauen vor sich hin und manche versuchen mit ziemlich langem Hals die übrig gebliebenen Halme der morgendlichen Fütterung, die noch in der Stallgasse liegen, mit der Zunge zu ergattern. Und sie lassen sich sogar manchmal massieren, erklärt Finn Marquardt, der zusammen mit seinem Onkel die Zucht betreibt.
Das ist eine Kuhbürste auf gut Deutsch und funktioniert über Druck. Das heißt, die Kühe drücken das mit dem Rücken nach oben. Die Bürste springt an, läuft für 2 Minuten. Und, die Tiere, man darf da halt nicht vergessen, die haben ja nicht wie wir Menschen Arme und können sich mal eben am Rücken kratzen. Aber trotzdem juckt denen das sicherlich irgendwo am Pelz. Und hier im Stall ermöglichen wir ihnen das halt über Kuhbürsten.
120 Tiere bei den Marquardt sind reinrassige Wagyu-Rinder. Es sind besonders kräftige Tiere mit schwarzem, leicht lockigem Fell und sie zählen zu den teuersten Rindern der Welt. Manche der Tiere kosten 200.000 Euro. Familie Marquardt züchtet die Wagyus seit 2006. Entstanden ist diese Idee eigentlich aus der Not heraus. Sie wollten den Hof, der seit Jahrzehnten im Familienbesitz ist, weiter betreiben, sahen aber wenig Chancen für herkömmliche Viehzucht oder Milchwirtschaft.
Das Besondere bei den Wagyus ist die intramuskuläre Fettmarmorierung. Also wir haben einen hohen Fettanteil im intramuskulären Fleisch. Und je höher dieser Fettanteil ist und je feiner das Ganze marmoriert ist, desto besser ist die Qualität, desto höher ist der Preis für das Fleisch.
Denn nicht nur der Preis für die Tiere selbst, sondern auch für ihr Fleisch ist ungewöhnlich hoch. 1 Kilo Wagyu-Fleisch kostet zwischen 600 und 3000 Euro. Grund für diesen saftigen Preis ist aber nicht nur der von Feinschmeckern hochgelobte Geschmack des Fleisches, sondern auch der hohe Anteil an besonders gesunden Fetten.
Wir haben einen großen Anteil an Omega-3-Fettsäuren, mehr als im Lachs. Also das Fett, was da drin ist, ist auch noch gesund.
Klar, dass der Züchter das sagt, aber auch in der Wissenschaft liegen diese Ergebnisse vor. Auch Dagmar Brüggemann, Lebensmittelchemikerin vom Max-Rubner-Institut für Sicherheit und Qualität bei Fleisch in Kulmbach, ist von den gesunden Eigenschaften des Wagyu-Fleisches überzeugt.
Also die Besonderheit hier ist jetzt nicht die Vielzahl an ungesättigten Fettsäuren, sondern vor allen Dingen wird hier angeführt die Ölsäure, die wir aus dem Olivenöl auch gut kennen. Wagyu-Fleisch hat gut 15% höheren Ölsäuregehalt als andere Fleischarten.
Und das ist gesund, senkt beim Menschen zum Beispiel den Blutdruck. Wagyu-Rinder unterscheiden sich damit deutlich von hiesigen Rinderrassen. Vermutlich auch deshalb, weil sie jahrhundertelang nicht mit anderen Rassen gekreuzt wurden. Denn aus religiösen Gründen haben die Japaner diese Tiere bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts nicht als Nahrung genutzt. Alle Versuche, diese für uns gesundheitsförderlichen Eigenschaften durch Kreuzungen auch in das Fleisch anderer Rinder zu übertragen, sind bisher fehlgeschlagen. Aber auch eine doppelt so lange Mastzeit und die Art der Fütterung führen zu einer besseren Qualität des Wagyu-Fleisches. Inzwischen ist ein richtiger Hype um das Fleisch entstanden. Feinschmecker, die es sich leisten können, gönnen sich den Luxus und kaufen das Edelfleisch.
Wir haben mehr Nachfragen und Anfragen für das Fleisch, als wir bedienen könnten. Das ist im Moment einfach, ja, ist Fakt. Also wir haben täglich kommen Anfragen rein für Fleisch, ob das jetzt Privatkunden sind, ob das Metzgereien sind oder die Hoteliers mit einer Gastronomie. Die Nachfrage ist einfach da. Und man sieht auch schon, dass das jetzt nicht nur für die Sterne-Gastronomie und die obersten 10.000 interessant ist.
Immer häufiger macht Finn Marquardt nämlich die Erfahrung, dass sich Menschen anlässlich eines runden Geburtstages oder einer Hochzeit etwas besonders Gutes leisten wollen und sich deshalb auch das extrem teure Wagyu-Fleisch kaufen. Für das saftige Steak würden manche Menschen sogar eine geplante Urlaubsreise ins Wasser fallen lassen. Essen hat in der Gesellschaft einen neuen Stellenwert bekommen. Eine Beobachtung, die auch Dagmar Brüggemann, Leiterin des Kulmbacher Instituts für Sicherheit und Qualität bei Fleisch, gemacht hat. Aber deutlich wäre dabei auch, mit hochwertigem Essen möchten manche Menschen, die es sich leisten können, sich auch zunehmend abgrenzen von der Masse und von deren Lebensmitteln. Und in einer Zeit mit Fleischskandalen und industrieller Massentierhaltung wollen sich immer mehr wohlhabende Feinschmecker etwas ganz Besonderes leisten. Das gilt allerdings nicht nur für Fleisch, sondern das Essen im Allgemeinen. Eine besondere Ernährung wird so immer mehr zum Lifestyle-Objekt und das nicht nur bei reichen Menschen.
Ich glaube, es gibt grundsätzlich den Trend, dass die Menschen wieder individuellere Produkte haben möchten. Wir sehen es bei den Biersorten. Plötzlich kommen die Kraftbiere hoch. Und das sind gesellschaftliche Bewegungen, wo man eben doch viel mehr auch seinen individuellen Fingerabdruck wieder hinterlassen möchte.
Bei Edelfleisch, wie einem saftigen und besonders gesunden Wagyu-Filet, bleibt so ein Fingerabdruck allerdings wohl eher sehr wohlhabenden Feinschmeckern vorbehalten.
Die soziale Schere in den Ernährungsmöglichkeiten der Menschen klafft auseinander. Das war ein Beitrag von Daniela Remus.
My bones are so heavy, I'm sinking in my bed. Anyone here to save me? Before it's too late, will I make it on my own? I can't stay here alone. Since you left me, my tomorrows are gone. Let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me love you. Let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me love you. Let me, let me, let me, let me, let me, let me, let me.
Die Ernährung hat in Deutschland auch im Bewusstsein vieler Menschen einen neuen Stellenwert bekommen. Es geht heute um weitaus mehr als darum, satt zu werden oder dass das Essen besonders gut schmeckt. Vielen Menschen wird es immer wichtiger, welche Zutaten im Essen enthalten sind, wie sie angebaut oder gezüchtet wurden und vor allem wo. Wenn das Bedürfnis von Menschen nach so einem eigenen Qualitätscheck von Lebensmitteln immer stärker wird, kann es sich auch um eine besondere Essstörung handeln, die sogenannte Orthorexie. Die ist zwar in der Forschung noch nicht lange bekannt, verbreitet sich aber seit einigen Jahren. Bei den Betroffenen wird die perfekte Ernährung zum Zwang. Ich habe mit Friederike Bartels darüber gesprochen. Sie erforscht die Orthorexie am Institut für experimentelle Psychologie an der Universität in Düsseldorf. Der Wunsch nach besonders gutem oder gesundem Essen ist ja erst einmal nichts Schlechtes. Ab wann kann man von der Orthorexie, also einer Essstörung, sprechen?
Also wenn die Menschen das Gefühl haben, ständig sich um ihre Ernährung kümmern zu müssen, wenn sie sich den ganzen Tag damit beschäftigen und nicht, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil sie sich eben ja quasi gezwungen fühlen, weil sie eben das Gefühl haben, wenn ich mich nicht nach meinen sehr hohen Standards ernähre, dann passiert was Schlimmes. Ich werde krank oder ich ja riskiere in irgendeiner Art und Weise meine Gesundheit oder ich bin vielleicht selber dafür verantwortlich, wenn ich Beschwerden bekomme. Und im weiteren Verlauf merkt man vielleicht, dass man nicht mehr so oft Einladungen von Freunden annimmt, dass man vielleicht häufiger für sich alleine isst, weil man immer das Gefühl hat, ach, andere, die schauen sowieso komisch auf das, was ich esse oder gehen nicht mit mir dahin, wo ich auch was zu essen finde.
Aber es sind individuell ganz unterschiedliche Kriterien, nach denen die betroffenen Menschen ein Essen als ein gesundes Essen beurteilen.
Mhm. Genau, das ist das besondere Merkmal bei der Orthorexie. Es ist so, dass wirklich jeder Betroffene seine eigenen Standards entwickelt hat, seine eigenen Regeln. Da kann man nicht sagen, der Orthorektiker ist standardmäßig dieses oder jenes. Man wird wahrscheinlich keine 10 Orthorektiker an einen Tisch sitzen können, die würden sich nicht auf ein Essen einigen können, weil eben jeder ganz individuelle Vorstellung davon hat, was gesund ist. Das kann für den einen eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise sein, für den anderen ist das vielleicht die Paleo-Diät. Der nächste sagt vielleicht, ich baue mein Gemüse selber im Garten an, das ist das Beste. Grundsätzlich scheint es schon so zu sein, dass die Betroffenen immer strenger werden mit der Zeit. Sie legen quasi bestimmte Regeln an den Tag und haben irgendwie immer das Gefühl, das reicht noch nicht. Und das ist so ein durchaus ein typisches Merkmal von der Orthorexie, dass die Betroffenen eben immer weiter auf der Suche sind nach der besten und der gesündesten Ernährungsform. Und manche sagen, meine Ernährungsweise ist die beste, ich weiß das, ich habe das recherchiert, komme nicht mit anderen Ratschlägen. Ein Aspekt schon ist, dass die Betroffenen eher wenig Einsicht in ihr Verhalten haben. Also wenn man jetzt jemandem sagt, hier, so wie du dich ernährst, das ist aber schon ein bisschen grenzwertig, dann werden die Betroffenen wahrscheinlich schon eher sagen, naja, ist doch meine Sache, ich weiß schon, was ich mache.
Was für Folgen hat so eine Orthorexie für die Betroffenen?
Also ein Punkt ist auf jeden Fall halt, dass ich eben merke, ich komme nicht mehr so gut in meinem Alltag mit meinen Mitmenschen, mit meiner Arbeitsstelle und so weiter zurecht. Ich merke vielleicht, dass ich meine Interessen sehr stark eingeschränkt habe, dass ich nicht mehr Hobbys nachgehe, weil ich eben den ganzen Tag damit beschäftigt bin, ja, zu gucken, was esse ich wann, Nahrungsmittel einkaufen, vielleicht nochmal recherchieren, ob das wirklich gesund ist und so weiter. Psychosoziale Probleme, also Probleme in der Familie mit Freunden sind auf jeden Fall auch ein Punkt, weil Essen ist einfach immer eine gesellschaftliche Angelegenheit. Zu jeder Feierlichkeit gibt es irgendwie was zu essen, man lädt sich gegenseitig zum Geburtstag ein oder geht abends was trinken. Das sind natürlich alles Dinge, die für Menschen mit Orthorexie sehr schwierig sind. Da kann man nicht mal eben irgendwo hingehen, sondern muss sich irgendwie vorher informieren oder dafür sorgen, dass man eben in entsprechende Restaurants geht, wo man das Gefühl hat, man kann was essen. Sondern das Sozialleben ist da auf jeden Fall beeinträchtigt. Und was natürlich auch durchaus sein kann, wenn die Ernährungsweise wirklich sehr extrem und sehr einseitig wird, dass eben körperliche Beschwerden mit der Zeit auftauchen.
Was wären das für körperliche Beschwerden?
Wenn man jetzt sehr viele Sachen weglässt und vielleicht auch darauf achtet, nicht zu viele Kalorien zu sich zu nehmen, kann es natürlich sein, dass man an Gewicht verliert, was vielleicht am Anfang auch gar nicht so schlimm ist, je nachdem, mit welchem Ausgangsgewicht man so startet. Aber ab einem bestimmten Punkt, wenn man eben ins Untergewicht abrutscht, wird es natürlich da auch kritisch. Und ansonsten hängt es eben wirklich davon ab, wie die Betroffenen sich genau ernähren. Dann können halt unter Umständen Mineralstoffe, Vitamine einfach fehlen.
Gibt es da Ähnlichkeiten zur Anorexie, also zur Magersucht?
Ja, grundsätzlich schon. Also eine Hauptähnlichkeit ist halt, es geht natürlich grundsätzlich um Essen in beiden Fällen. Bei beiden Varianten steht auch so die Zwanghaftigkeit im Vordergrund. Also dieses sehr strenge, dass man eben bestimmte Regeln befolgt, wie man sich irgendwie ernährt, dass man nicht mehr nach seinem Bauchgefühl, nach seinem Hungergefühl irgendwie überlegt, was man isst, was man nicht isst, sondern eben nach bestimmten Regeln, die man im Kopf hat. Der Verzicht steht auf jeden Fall in beiden Fällen im Vordergrund.
Kann die Orthorexie auch in einer Magersucht enden oder sogar aus eher entstehen?
Das sind beides denkbare Varianten. Also da müssen wir auch noch weiter in der Forschung schauen, wie das Ganze sich so im Verlauf darstellt. Da sind wir einfach noch nicht so weit. Aber durchaus sind beide Varianten denkbar, dass quasi eine orthorektische Ernährungsweise ein milder Einstieg in eine schwerwiegendere Essstörung ist, dass man erstmal langsam quasi anfängt und dann vielleicht durch den Gewichtsverlust irgendwie motiviert ist, noch mehr Lebensmittel wegzulassen. Es kann aber tatsächlich auch ein Weg aus der Essstörung heraus sein. Das haben wir es kürzlich in einer Studie herausgefunden, wo wir eben gesehen haben, dass Anorexie-Patienten, die eher orthorektische Ernährungszüge an den Tag legen, also die sich eher versuchen, gesund zu ernähren und nicht so sehr auf den Kaloriengehalt zu achten, dass es denen ein bisschen besser geht.
Woran liegt es, dass heute überhaupt Menschen Orthorexie bekommen? Ist das auch eine Zeitgeistfolge? Also unsere Ernährung befindet sich ja insgesamt im Wandel. Liegen die Gründe dieser neuen Essstörung auch daran, dass sich sowieso immer mehr Menschen mit der Ernährung beschäftigen?
Ja, das ist es, weil man früher einfach nicht diesen Luxus an Lebensmitteln hatte, den wir heute haben. Und damit geht natürlich auch eine gewisse Überforderung einher. Wenn ich dann vor dem Regal stehe und nicht weiß, welche von den 20 Obstsorten und 30 Gemüsesorten ich kaufen soll, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich mir da irgendwie eine Strategie zurechtlege und mir irgendwelche Kriterien ausdenke, die mir dann sagen, ach, das ist gut, das ist schlecht, das esse ich nicht. Manchmal spielt auch so ein bisschen Sinnsuche im Leben eine Rolle, sich eben was suchen, woran man irgendwie festhalten kann, einen Bereich, über den man selber vollständig Kontrolle hat.
Was würden Sie den Menschen mit Orthorexie oder ihren Angehörigen raten?
Der wichtigste Rat wäre auf jeden Fall, entspannter mit der Ernährung umzugehen und sich bewusst zu machen, dass Ernährung nicht alles im Leben ist. Soll heißen, Ernährung ist nicht das einzig wahre Heilmittel.
Das war Friederike Bartels. Sie erforscht am Institut für experimentelle Psychologie an der Universität in Düsseldorf die neue Essstörung Orthorexie. Unsere Ernährung im Wandel. Darum ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um ein Rezept aus dem Mittelalter. Es ist eine Anleitung für die Herstellung einer Augensalbe. Und diese Salbe hat unglaubliche Wirkungen, wie Wissenschaftler jetzt festgestellt haben.
Do you know what I want to do? Feel so sad and blue, I would give my world to make you smile and whistle too. I will help you out, I will help you.
Manche von uns haben es schon erlebt. Hühnersuppe, Kamillenbad oder Salbeitee. Alte Hausmittelchen helfen bei so mancher Krankheit. Auch wenn wir in manchen Fällen gar nicht ganz genau wissen, warum. Manche helfen aber auch nicht oder geraten irgendwann wieder in Vergessenheit. Wissenschaftler haben in einer mittelalterlichen Handschrift ein Rezept für eine Augensalbe gefunden, die sie hergestellt und genauer untersucht haben. Und dabei kam jetzt Erstaunliches heraus. Michael Kurt berichtet.
Leech Book, Blutegelbuch, heißt ein Heilkräuter- und Rezeptbuch aus dem 10. Jahrhundert, das in der British Library in London liegt. Eine Sammlung überlieferter Rezepte, die im Laufe der Jahrhunderte in Vergessenheit geraten waren. Ein interdisziplinäres Forscherteam der Universität Nottingham hat sich dieses Buch etwas genauer angeschaut und ist dabei auf ein Rezept für eine besondere Augensalbe gestoßen, die im Mittelalter gegen Gerstenkörner helfen sollte. Vor 10 Jahren war Wissenschaftlern schon einmal das Rezept aufgefallen, was auch damals dazu führte, dass versucht wurde, die Salbe zuzubereiten, sagt Tobias Niedenthal von der Forschungsgruppe Klostermedizin an der Universität Würzburg. Doch
die Kollegen vor 10 Jahren haben es vielleicht falsch zubereitet, deswegen hat sich keine Wirkung gezeigt. Jetzt die Kollegen in Nottingham haben es ein bisschen anders zubereitet, jetzt hat sie eine Wirkung gezeigt. Erstmal im Labor am Biofilm und dann auch an Ratten hat sich gezeigt, dass eine Salbe aus Knoblauch, Zwiebel, Wein, Ochsengalle, das Ganze gereift in einem Messingtopf, mindestens so gut wirkt wie ein ganz modernes Antibiotikum.
Für Niedenthal ein Beweis dafür, dass auch uralte Rezepte noch die moderne Medizin bereichern können. Mehr als sich das die Ärzte im Mittelalter hätten vorstellen können. Denn als die Forscher jetzt die Augensalbe weiter untersuchten, stellten sie fest, dass sie sogar bei der Behandlung gegen Keime wirksam war, die heute als multiresistent gelten, bei denen also heutige Antibiotika versagen. Johannes Gottfried Meyer, Leiter der Forschungsgruppe, glaubt, dass es noch weitere Schätze aus der Vergangenheit gibt, die es verdienen, von Forschergruppen der Gegenwart auf ihren medizinischen Nutzen hin überprüft zu werden.
Es gibt eine andere Pflanze, die heißt heute Betonia officinalis oder auch Heilziest, also schon ein Name, den heute auch nicht mehr viele kennen. Diese Pflanze war praktisch das Aspirin des Mittelalters. Also da sind alle leichteren Schmerzen von Kopf wirklich bis zum Fuß behandelt worden. Und diese Pflanze ist vor ungefähr 100 Jahren völlig aus dem Arzneischatz verschwunden, ohne dass wir herausgefunden haben, warum.
Schon im 10. Jahrhundert hatten Heilkräuterkundige ein aus der Herbstzeit losen gewonnenes Pulver gegen Geschwüre eingesetzt und es stellte sich mittlerweile heraus, dass ihr Hauptwirkstoff, das Kolchicin, ein wirksames Mittel gegen Krebs ist. Der Wissenschaftler Johannes Gottfried Meyer und seine Kollegen sind überzeugt, viele der oft über 1000 Jahre alten Rezepturen können mühelos mit modernen Medikamenten mithalten, auch wenn manche der Mittel auf den ersten Blick wie Hokuspokus wirken.
Und man denkt, um Gottes Willen, was haben die gemacht? Also haben tatsächlich in Käse Schafstum hineingetan, dann noch Honig und haben das in eine tiefe, offene Beinwunde gegeben. Und da denkt man ja, dann ist alles zu spät. Aber pharmakologische Überlegungen haben das Ergebnis gebracht, dass dadurch tatsächlich eine Art Penicillin entstehen kann durch den verunreinigten Käse und dass das tatsächlich, wie es in dem Rezept heißt, innerhalb von 21 Tagen tatsächlich zu einer positiven Wirkung kommen kann.
Das Lorscher Arzneibuch aus dem 8. Jahrhundert, das sogenannte Mater Floridus aus dem 11. Jahrhundert, Kräuterbücher aus der Antike oder das Leech Book, in dem die Wissenschaftler das Rezept für die Augensalbe fanden, die sich als wirksames Antibiotikum entpuppte. Es geht Johannes Meyer von der Forschungsgruppe Klostermedizin erst einmal nicht darum, alle in solchen oder ähnlichen Büchern gesammelten Rezepte auszuprobieren. Erst einmal ist das Forschungsziel, diese Rezepte und ihre Anwendung überhaupt nachzuvollziehen. Nicht nur, weil manche Namen von medizinisch wirksamen Pflanzen heute gar nicht mehr geläufig sind.
Es gab in den unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Namen und auch regional hat es sehr stark gestreut und das gibt auch, dass mehrere Pflanzen den gleichen Namen hatten.
Ein weiteres Problem bei der Untersuchung der Wirkung der mittelalterlichen Medizin, oft fehlen die Mengenangaben bei den Rezepturen in den alten Handschriften oder sie werden nur grob angegeben. Auch in der Forschungsgruppe wird daher oft die Herstellung mit unterschiedlichen Mengen der Zutaten getestet, bis die Forscher glauben, dem Originalrezept am nächsten gekommen zu sein. Und nicht immer ist bei solchen pharmakologischen Untersuchungen das europäische Mittelalter der Ideengeber. An der Philipps-Universität Marburg wurde der Wirkstoff eines asiatischen Mahagoni-Gewächses getestet, von dem man bereits wusste, dass es sich bei einer Krebstherapie bewährt hatte. Und die Forscher fanden dabei heraus, dass der darin enthaltene Naturstoff Silvestrol auch gegen das Ebola-Virus eingesetzt werden kann. Professor Roland Hartmann, Direktor des Instituts für pharmazeutische Chemie an der Uni in Marburg.
Was man schon seit vielen Jahren macht, dass man aus Pflanzen Kleinmoleküle isoliert und dann entsprechende Bibliotheken von Kleinmolekülen anlegt. Und die kann man dann benutzen zum Screen. Also wenn man irgendwelche Bakterien hemmen will oder ganz bestimmte Proteine hemmen will, dann verwendet man solche Bibliotheken.
Und nutzt auf diesem Weg auch Wirkstoffe aus Heilpflanzen. Doch Tobias Niedenthal sieht immer noch große Vorbehalte bei Forschern aus der Pharmakologie, insbesondere wenn es, wie im Mittelalter üblich, um die Verwendung einer ganzen Pflanze geht, die aus vielen einzelnen Stoffen besteht.
Wir haben da vielleicht noch ein bisschen so einen Twist, dass auf der einen Seite unsere Richtung sagt, verschiedene Stoffe in der Pflanze begünstigen sich gegenseitig, während der typische Pharmakologe möchte, dass wirklich nur ein einziger Stoff das ist, den kann er genau anschauen, kann genau schauen, was macht er im Körper. Also dem ist vielleicht die Pflanze auch ein bisschen unheimlich, er hat vielleicht Angst vor Wechselwirkungen, was wir aber bei den Pflanzen eigentlich gar nicht so haben. Also es gibt sehr wenig Wechselwirkungen von pflanzlichen Präparaten mit medizinischen Reinstoffen in anderen Medikamenten.
Eins steht fest, Niedenthal und seine Kollegen werden weiter nach Tinkturen aus der Vergangenheit suchen, die in Vergessenheit geraten sind, aber einen Platz in der modernen Medizin verdient haben.
Back to the Roots, Medizin aus dem Mittelalter. Michael Kurt berichtete.
Well, the pain to gamble your life and maybe to wait in vain for an answer from those who don't know you, for an answer from those who don't want you to come here.
Bei Männern ist eine der häufigsten Tumorerkrankungen der Prostatakrebs. Über 12.000 Menschen sterben in Deutschland pro Jahr daran. Vor der Prostatakrebsdiagnose fürchten sich darum viele Männer. Zu Recht. Aber neue Studien machen jetzt Mut. Die Früherkennung durch den PSA-Test kann das Sterberisiko der Betroffenen stärker senken als gedacht, sagen Forscher. Jutta Rosbach berichtet.
Wenn der Krebsforscher Thorsten Schlomm Prostatakarzinome erklärt, liebt er den bildhaften Vergleich. Eigentlich, sagt Schlomm, ist das mit den Tumorarten der Vorsteherdrüse wie auf einer Hundewiese. 100 verschiedene Arten wuseln durcheinander und im Frühstadium, also als Welpe, sehen alle gleich aus. Niedlich und harmlos. Erst in späteren Stadien erkennt man, welcher Hund, wie die meisten im Grunde ein fast sanftmütiger Bernhardiner ist. Nur eine Minderheit von 10% sind potenziell tödlich. Das sind sozusagen die Kampfhunde. Werden sie frühzeitig angezeigt durch einen erhöhten PSA-Wert, also des sogenannten prostataspezifischen Antigens, steht einer Heilung nichts im Wege, sagt der Hamburger Professor Schlomm.
Wenn man regelmäßig zum PSA-Messen geht, müsste aus unserer Sicht niemand mehr an Prostatakrebs sterben. Problem ist, dass wir dann viele haben, die letztendlich einen Tumor haben, der wahrscheinlich nicht therapiert werden muss. Und deswegen ist der nächste Schritt, intelligent mit dem PSA-Wert umzugehen.
Mit dem PSA-Wert ist der harmlose Krebs vom tödlichen nicht zu unterscheiden. Das ist die Krux bei diesem Bluttest, sagt auch der Rendsburger Urologe Hans-Jürgen Fink.
Der PSA-Wert ist ein Wert, der zeigen kann, wenn irgendetwas in der Prostata nicht stimmt. Was wir uns wünschen, ist ein Wert, der auf der einen Seite sagt, da sind die Bösen und da sind die Guten. Das kann der PSA-Wert so, wie wir es wünschen, leider nicht.
Besteht ein Verdacht auf Prostatakrebs durch einen längerfristig zu hohen PSA-Wert, empfehlen die Fachärzte eine Gewebsentnahme. Weil aber die Prostata sehr klein ist, ist auch die Gewebsmenge, die entnommen werden kann, viel kleiner. Eine Tumorprobe bei einer Prostatabiopsie entspricht oft nur einem Stecknadelkopf. Ob die nun wächst oder nicht, ist schwerer zu analysieren als bei einem kirschkerngroßen Tumor eines Brustkrebses. Hat man den Tumor als harmlos analysiert, kann man nicht sicher sein, ob nicht noch weitere Zellen einer zweiten Tumorart vorhanden sind. Bei 80% der an Prostatakrebs Erkrankten gibt es nicht nur eine, sondern zwei Tumorarten in der Vorsteherdrüse.
Es ist so, dass auch wir Urologen durch Verwendung des PSAs überhaupt erstmal lernen mussten, welchen Krebs man sofort behandeln muss und dass man Prostatakrebs auch teilweise beobachten kann, ohne sofort eine Behandlung durchführen zu müssen.
Eine Möglichkeit, die wenig bekannt ist, ist die Analyse der Prostata im MRT. Bei diesem Verfahren werden nur die aggressiven Tumore erkannt. Die größten Hoffnungen der Forscher konzentrieren sich aber jetzt viel mehr auf die Entschlüsselung der Genome. In den letzten 5 Jahren hat eine internationale Forschergruppe 1800 Prostatakarzinome genetisch identifiziert. Die meisten sind harmlos, bis auf die besonders aggressiven, schnell wachsenden Tumore, die Metastasen bilden. Aber erstmals haben die Forscher herausgefunden, dass der genetische Fingerabdruck von Krebsarten in unterschiedlichen Organen identisch sein kann. Das heißt, manche Prostatakrebse sind einem bestimmten Brustkrebs ähnlicher als anderen Tumoren in der Prostata. Es gibt organübergreifende genetische Strukturen zwischen manchen Karzinomen in Eierstöcken in der Haut und der Bauchspeicheldrüse. Die Aufgabe der Zukunft, für diese molekularen Ergebnisse therapiefähige Konzepte zu entwickeln. Trotzdem ist der PSA-Wert eine wichtige Früherkennungsmaßnahme, sagen die Wissenschaftler. Ein Bluttest, der in den letzten Jahren allerdings stark in der Kritik stand. Eine Studie aus den USA war 2012 zu dem Ergebnis gekommen, dass der PSA-Test sinnlos sei.
Die Studie hat behauptet, dass der PSA-Wert kein Leben rettet im Prinzip.
Kurz danach kam eine zweite, größere Studie aus Europa zum gegenteiligen Ergebnis.
Die europäische Studie hat eindeutig gezeigt, dass mit PSA-Test die Sterblichkeit am Prostatakrebs um 50% reduziert werden konnte, bei einem Beobachtungszeitraum von 13 Jahren.
Wie waren so unterschiedliche Ergebnisse möglich? Zwei Urologen durchkämmten die US-Studie und stießen auf einen großen Fehler. Zwei Gruppen von Männern waren verglichen worden. Eine hatte regelmäßig den PSA-Wert bestimmen lassen, die andere nicht. Aber 90% dieser zweiten Gruppe war vor und während der Studie privat doch zum PSA-Test gegangen. Deshalb gab es keinen Unterschied zwischen den Vergleichsgruppen. So fehlerhaft die Studie aus den USA auch war, ihre Folgen waren dramatisch. Viele Amerikaner verzichteten auf den PSA-Test. Darauf wurden in den letzten Jahren ein Drittel weniger Prostatakarzinome gefunden. Die Gefahr für zu späte Krebsdiagnosen aggressiver Tumoren sei vermutlich deshalb in den Staaten leider gestiegen.
Das heißt, wir haben jetzt bei diesen Patienten das Zeitfenster verpasst, wo wir sie heilen können. Und wir rechnen, oder international wird damit gerechnet, dass wahrscheinlich über 60.000 Männer aufgrund dieser Empfehlung an Prostatakarz versterben werden, was sie ohne diese Empfehlung nicht getan hätten.
Verunsicherung, die tödlich enden kann. In Deutschland entscheidet sich nur jeder 11. Mann, einen PSA-Test zu machen. Die anderen leben mit dem Risiko, dass ein aggressiver Krebs zu spät erkannt wird. Die meisten Männer lassen die Prostata erst dann untersuchen, wenn sie Beschwerden haben. Ist die Ursache ein bösartiger Krebs, hat er oft schon gestreut. Statistisch stirbt in Deutschland immer noch jeder 6. Erkrankte an seinem Prostatakrebs.
Das war ein Beitrag von Jutta Rosbach.
I'll throw all the flowers along with the colors and a room full of sunshine with a garden filled with my heart. Love you more. I'll
Notizen aus der Wissenschaft.
An Sauerstoff darf es uns niemals mangeln, so viel ist klar. Das gilt allerdings auch für fast alle Lebewesen in unseren Meeren. Die erste globale Sauerstoffbilanz der Ozeane, die Wissenschaftler nun veröffentlicht haben, zeigt leider, dass der Klimawandel den Meerespflanzen und Tieren da einen gehörigen Strich durch die Rechnung macht. Denn der Anstieg der Wassertemperaturen sorgt für eine deutlich schlechtere Sauerstoffversorgung als bisher gedacht. Die neue Studie besagt, dass der Sauerstoffgehalt im Vergleich zum Jahr 1960 bereits um mehr als 2% abgenommen hat. Noroalarm. Tatsächlich gab es in diesem Winter eine starke Ausbreitung der Noroviren. Das hängt Untersuchungen zufolge mit einer neuen Virusvariante zusammen. Diese Form des Erregers ließ sich in verschiedenen Fällen nachweisen, sagten Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts. Sie hatten von September bis Dezember vergangenen Jahres 240 Proben aus verschiedenen Bundesländern untersucht. Rund 50% der getesteten Norovirus-Erkrankungen gingen auf den neuen Virentypus zurück. Die Infektion mit einem Norovirus kann bei Menschen zu starkem Durchfall und Erbrechen führen. Im Januar wurden mehr als 13.000 Erkrankungen in Deutschland registriert. Das sind knapp doppelt so viele wie im Januar 2016. Der Fund von 7 Planeten bei dem roten Zwergstern TRAPPIST-1 hat bei Wissenschaftlern die Hoffnung auf die Entdeckung von außerirdischem Leben geweckt. Die Planeten sind ungefähr so groß wie unsere Erde und befinden sich sozusagen in der kosmischen Nachbarschaft unseres Sonnensystems. Jeder dieser Himmelskörper könnte nach Meinung der Forscher in irgendeiner Form flüssiges Wasser besitzen. Entdeckt wurde es aber noch nicht. Jetzt geht es den Wissenschaftlern erst einmal darum, herauszufinden, ob die Planeten eine Atmosphäre besitzen. Keine leichte Aufgabe, sagt Axel Quetz vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg im Interview mit NDR Info.
Die Atmosphäre nachzuweisen, sofern es eine gibt, um einen dieser Planeten oder um mehrere, das ist wahnsinnig schwierig, weil die Planeten haben ja nur das reflektierte Licht ihres Zentralgestirns. Und deswegen sind die unglaublich duster, neben einer sehr hellen Lichtquelle. Und diese nachzuweisen ist deswegen verdammt schwer.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Stefan Fritsche.
Both of us are far from home. We don't want to be alone in this beautiful town. Away from everyone we know, away from everything we own. We don't want to go down. Why do you, stranger, look so familiar? Take me higher. Take me higher.
Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
In europäischen Wäldern gibt die Kiefer oft ein trauriges Bild ab. Die Bäume haben kahle Äste und wenn doch noch Nadeln dran sind, sind sie bräunlich verfärbt. Auch Pilzbefall zeigt sich überall auf dem Holz. Wie kommt es dazu? Ist es eine weitere Folge des Klimawandels? Oder spielen andere Faktoren eine Rolle? In einem Forschungsprojekt soll das nun geklärt werden. Und zwar mit dem Einsatz von Drohnen. Inga Pflug hat sich das angesehen.
Normalerweise würde man ja, wenn man die Kiefer untersuchen will, in den Wald gehen, um sich da mal anzugucken, wie geht's der Kiefer, wie sieht die Kiefer aus, was hat sie für Beschwerden, für Kummer, all das würden wir uns angucken. Machen wir auch. Machen wir aber nicht im Wald, sondern ich stehe hier gerade auf einem Waldweg in der Nähe von Neustadt-Aisch, mitten in Mittelfranken. Und wir untersuchen den Wald jetzt hier heute, dieses Waldstück aus der Luft. Christian Schunk, Forstwissenschaftler von der Technischen Uni in München. Also einen Baum sehe ich jetzt hier gerade am Waldrand. Der hat tatsächlich ja, so ein bisschen braun in der Krone. Dem Baum geht's schlecht.
Dem Baum geht's tatsächlich schlecht. Das deckt sich auch sehr gut mit den Schäden an der Kiefer, wie wir sie eben verbreitet, insbesondere im Bereich von Mittelfranken, beobachten können.
Jetzt ist die Frage, was hat sie denn, unsere Kiefer? Wo drückt der Schuh sozusagen oder die Wurzel? Hannes Lemme von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Tiere könnten es sein, Pilze könnten es sein.
Ja, ich meine, das ist ja im Grunde genommen wie auch bei uns Menschen. Das Bild ist, passt ja eigentlich, ne, dass wir tatsächlich eine Vielzahl von Bakterien haben. Und in dem Moment, wo wir geschwächt sind, die dann zuschlagen können. Und im Grunde genommen kann man sich das genauso hier vorstellen. Die Insekten sitzen also permanent auf der Lauer, Kiefernprachtkäfer. Pilze sind wahrscheinlich auch permanent da in den Trieben. Und in dem Moment, wo dann der Baum unter Stress gerät, kann er die dann nicht mal in Schach halten, sodass sie dann tatsächlich dann den Baum zum Absterben bringen können, also es zum Kippen kommt. Und sicherlich ist für uns jetzt wichtig zu schauen, welches Ursachengefüge war es da, um einfach jetzt aus dieser Situation zu lernen und langfristig dann Empfehlungen geben zu können.
Dafür starten wir jetzt einfach mal unsere Drohne und schicken die in die Luft. Schon hat sie schon mal auf die große Kiste, in der sie verpackt war, draufgestellt. Sie ist versehen mit einer Kamera. Akku ist drin und wir haben zwei Monitore, auf denen wir die Flugbahn gleich beobachten können. Sie haben die Fernbedienung um und jetzt darf das Ding in die Luft steigen. So, und jetzt fliegt sie also über dem Wald ein Raster ab, immer eine Bahn und macht da einige hundert Bilder.
In diesem Fall sind es jetzt über 400 Einzelaufnahmen, die dann später am Computer zusammengesetzt werden.
Auf dem Monitor sehe ich ja jetzt bloß Baumwipfel. Ein bisschen heller grün, ein bisschen dunkler grün, aber Sie können in der Auswertung rauslesen, ob da eine Mistel dahinter steckt, ob das schon ein trockenes Grün ist oder noch ein saftiges.
Also dieses richtig schöne Grüne, kräftig Grüne, das ist Mistel. Und die sieht man jetzt natürlich, gerade weil wir wirklich sehr tief hier drüber gehen, eigentlich wunderbar.
Und der schöne Brauch vom Mistelzweig, den nutzt der Kiefer gar nichts, weil die Mistel quasi als Schmarotzer ja wirklich der Kiefer das Wasser entzieht, mittrinkt und eben nicht gut haushaltet mit dem Wasser. Ne?
Also bei Kiefer ist ja bekannt, dass sie wirklich sehr, sehr schnell ihre Spaltöffnung an den Nadeln dicht macht, sobald sie einen leichten Trockenstress gerät und also wirklich gut abschließen kann. Und das Problem ist einfach, dass die Mistel wesentlich mehr sozusagen rauslassen und damit den Baum auch unter Trockenstress bringen können oder es verstärken können.
Die müssen es nicht holen, die gehen verschwenderisch damit um.
Und das ist jetzt schon irre, wenn man sich diese grünen Flecken anguckt in der Krone. Die wird man mit Sicherheit auch von unten sehen, diese ganz großen. Spannend wird es dann wirklich, diese mittelgroßen und kleinen, inwiefern man die im Bild erkennen kann. Wir haben ja bonitiert. Mit dem Fernglas von unten. Fakt ist, dass eine Bonitur von so einem Bestand sehr viel Zeit kostet. Es ist von der Witterung abhängig. Dann ist es so, es sind immer zwei Leute, die sich auch gegenseitig kontrollieren. Trotzdem gibt es einfach gerade bei den Braunfärbungen subjektiven Einfluss. Und da bin ich einfach heidenfroh, dass wir die Bilder haben.
Weil wir das dann am Computer einfach genauer und neutraler beobachten können und einem quasi nichts mehr entgehen kann, weil man nicht mit dem Kopf im Nacken hochstarren muss. Die Drohne hat die Runde absolviert und fliegt jetzt wieder auf den Christian Schunk zu, der da steht in der einen Hand die Fernbedienung. Schwupp, auf der Hand gelandet. Haben wir sie wieder. Diese Flüge, die werden noch weitergehen. Vermutlich ist es ein großes Puzzle, was zusammenspielt.
Es ist ein Puzzle, auch weil wir ja nun nachträglich im Grunde erstmal gucken. Wir versuchen jetzt doch die Faktoren, also Mistel, Pilze, Insekten, die Reihenfolge oder die Prioritäten rauszubekommen. Also was war wirklich sekundär? Jetzt werden wir schauen, wie wir das wirklich in Sack und Tüten mit ordentlichen Daten sozusagen belegen können.
Wenn wir jetzt am Schluss dann ein Ergebnis haben und es ist tatsächlich der Klimawandel, der unseren Kiefern hier zu schaffen macht, welche Empfehlung können Sie denn dann den Forstwirten geben? Weil jetzt irgendwie den Wald großflächig gießen, wird ja wahrscheinlich nicht die Lösung des Problems sein, Christian Schunk.
Ja, es wird dann wohl auf eine langfristige Anbauempfehlung rauslaufen. Und auch da kann man sagen, das sieht man auch an diesem Bestand schon, ist ja die Tatsache, dass man versucht, von der Kiefer wegzukommen oder diese Bestrebung ist ja durchaus bereits auch vorhanden. Das heißt, man betreibt jetzt schon einen Waldumbau und das Ganze wird eventuell für einzelne Flächen, möglicherweise in Verbindung auch mit bestimmten Bodentypen dann verstärkt der Fall sein müssen.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Inga Pflug. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Ava Lee. Die CD heißt Five and a Feather. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.